Ja, hallo Moni, guten Morgen.
Morgen, wie sieht es?
Übers Internet sind wir verbunden,
Ja.
wie auch sonst mal verbunden vielleicht sind.
Genau.
Oder
Meinst du, ja.
braucht keine Verbindung, ist sowieso eins.
Genau.
Ja, ich freue mich, dass ich dich interviewen kann. Was machst du jetzt? Ist jetzt wird ganz weg.
Ja, es ist weg, aber dein Standbild ist da und daran orientiere ich mich jetzt.
Okay,
Ist schon okay.
okay, okay. Gut. Als Thema fürs Interview möchte ich gern über spirituelle Ausrichtung sprechen, was auch immer sonst noch kommt. Was verstehst du unter einer spirituellen Ausrichtung?
Ja, dass eine Richtung existiert, das heißt, man nicht der Vielzahl von Anreizen von außen und innen unterworfen ist, sondern dass man sich fokussiert auf einen Aspekt und da die Aufmerksamkeit, die Konzentration hat. Das ist Ausrichtung.
Und spirituelle Ausrichtung.
Spirituelle Ausrichtung heißt, sich im Grunde genommen auf das auszurichten, was man selber ist, wobei es da natürlich ganz viele Facetten gibt, je nachdem, wo jemand steht in seiner Bewusstheit, richtet er sich nicht direkt auf das Höchste aus, sondern auf Aspekte davon oder Engel oder bestimmte Energien und so weiter. Also das bedeutet im Grunde genommen, wenn man sich spirituell ausrichtet, dass man sich von der materiellen oder weltlichen Sphäre löst und sich auf das besinnt, was letzten Endes als Qualität ja sowieso alles durchdringt, aber Leben dann in eine neue Facette bringt.
Und ist es gut, sich spirituell auszurichten?
Naja, das ist im Grunde genommen die einzige Chance, um dem Leid der Anhaftung, die man hat, an die Welt zu entkommen, sozusagen, nicht nur zu entkommen, sondern sich da einzurichten. Also es ist eine absolute Notwendigkeit im Grunde genommen, weil es ja bedeutet, wenn wir die Ausrichtung im höchsten Sinne verstehen, dann bedeutet das, sich auf sich selbst als das, was man als Qualität ist, auszurichten. Also man wendet sich ab von dem, was nicht Qualität ist und wir nicht sind und in uns Leid verursacht, hin zu dem, was uns davon befreit, beziehungsweise uns als jeweils noch nicht mal in Verbindung mit Leid sehen, sondern immer losgelöst davon sehen kann.
Es ist also besser, sich spirituell auszurichten, als sich nicht spirituell auszurichten.
Besser für den, an dem, was nicht spirituell ist, leidet. In jedem Fall und für alle anderen ist nun mal das Weltliche die Ausrichtung. Also, dass man sich definiert durch jemanden, der geboren ist, der existiert und der einen Mehrwert versucht zu erwirtschaften, indem er bestimmte Eigenschaften von sich verstärkt oder verbessert. Ja, also spirituelle Ausrichtung, wie gesagt, ist ja nur für die das Weltliche satt haben.
Und muss man sich da entscheiden? Gibt es da nur eins von beiden?
Naja, man entscheidet sich ja ohnehin nicht, sondern das drängt sich auf, was an Entscheidungen kommt. Es ist niemals eine Entscheidung, die man trifft. Aber es gibt alle Facetten von Entscheidungen und Möglichkeiten, Leben auszudrücken. Und dazu gehört auch, dass manche Menschen ein bisschen sich ausrichten auf das Spirituelle. Und wenn dann ihre materiellen oder weltlichen Bedürfnisse sich damit dann erfüllen, es dann gut ist und dann wenden sie sich den weltlichen oder materiellen Bereichen wieder zu.
Also es kann auch dauernd wechseln.
Es kann auch dauernd wechseln. Es ist nur für die wirklich letzten Endes ein Thema, sich total spirituell auszurichten, wenn man sich selber nicht kennt, aber den starken Drang verspürt, sich zu kennen und sich zu lösen von dem, was man nicht ist. dann ist es ein absolutes Muss. Aber das Muss drängt sich auf. Ist ja keine Entscheidung, die man selber trifft. Es ist ein Muss, was sich aufdrängt.
Und wie macht man das, sich spirituell ausrichten?
Indem man die Einfachheit davon versteht, dass man da ist und einen das beeinflusst und eine Wirkung hat auf einen selbst, wo die Aufmerksamkeit ist. Das heißt, man richtet die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt, den man als, sagen wir mal, für sich das Höchste ansieht. Und das heißt, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, heißt, es nicht mehr aus dem Blick zu verlieren, es zu erinnern, sich darauf zu besinnen, sich da hinein zu öffnen oder bestimmte Methoden anzuwenden, die andere auch schon angewendet haben, die dadurch Kraft haben und es leichter machen, sich da zu halten, worauf man sich ausrichtet. Denn das ist ja der Wunsch, wenn man sich wirklich auf das Höchste ausrichtet, mit dem Wunsch nach Freiheit, dass man einerseits das tut oder die Erinnerung daran passiert und man andererseits es schafft, dort zu bleiben, also nicht mehr davon wegzugehen. Das wäre das Höchste der Möglichkeiten von Ausrichtung. Und das Endresultat ist, immer ausgerichtet zu sein, ohne sich auszurichten. Also das wäre Freiheit.
Und woran merkt man, dass es wirklich das Höchste ist und nicht irgendeine Fantasie?
Ja, das ist sehr schwer zu unterscheiden für die, die eben immer noch die Tendenz haben, aus einem Defizit heraus sich auszurichten. Für die, die die Qualität davon in sich schon kennen, geschmeckt haben, ist es nicht schwierig, das zu sehen. Für die anderen ist es unter Umständen schwierig. Und die schwanken dann und zweifeln natürlich auch an dem, was da auftaucht. Oder sind fasziniert von Aspekten, die sie mit dem Höchsten verwechseln, die nicht das Höchste sind.
Ist das Höchste immer formlos? Aber du hast eben zum Beispiel Engel erwähnt. Das wäre ja schon was, was ich als formhaft bezeichnen würde.
Genau, das ist ja auch, habe ich auch in dem Zusammenhang erwähnt, dass das Facetten sind, auf die man sich auch ausrichten kann. Aber die sind nicht das Höchste. Das Höchste ist immer formlos. Ja.
Aber das Formlose ist doch auch immer in dem Formhaften drin. Also ist es nicht dann indirekt doch ein Ausrichten auf das Formlose?
Ja, wenn der Fokus der ist, dass man das tut, um der Freiheit willen oder um sich von dem zu lösen, was in einem Leid verursacht, dann ja, dann richtet sich letzten Endes alles auf das Höchste, aber es muss nicht bewusst sein. Weil jegliche Schönheit, die man sieht in der Welt, ist ja auch eine Schönheit, die man als sich selber sieht. Also wenn ich jetzt eine Rose betrachte und die löst in mir Glückseligkeit aus, dann ist es die Glückseligkeit, die dem entspricht, was Ausrichtung auf das Höchste ist. Aber wir glauben, es ist die Rose, die das macht.
Aber in Wirklichkeit ist es das Formlose, was sich durch die Form Rose ausdrückt.
Ich will nicht sagen ausdrückt, aber in dir bewirkt, dass du in dir die Resonanz zu dem, was du bist, spürst, indem du im Außen Schönheit entdeckst. Also es ist nicht, dass das Höchste sich durch irgendeine Form ausdrückt, sonst wäre das Höchste plötzlich eine Rose und dann wäre es nicht mehr das Formlose. Aber es ist ein Hinweis, wir können sagen, ein Hinweisschild.
Ja, und ist es auch sinnvoll, sich auf Sachen auszurichten, auf zum Beispiel auch auf schöne Musik oder schöne Bilder oder ästhetischen Genuss? Ist es auch sinnvoll, sich darauf auszurichten?
Sich da hinein zu öffnen und dann die Qualität des Höchsten als Widerspiegelung des Höchsten zu schmecken, ja. Aber wenn man Freiheit will, sollte man sich auf die Freiheit ausrichten oder das, was für einen selbst dieser Begriff von Freiheit repräsentiert, Liebe, Wahrheit, Bewusstheit, je nachdem. Aber es ist natürlich im Osten, also in Indien beispielsweise, so, dass da viele sich auf Götterbilder ausrichten und dann nicht unbedingt auf das, was die symbolisieren, denn jedes Götterbild ist ja auch ein Hinweis auf das Höchste, aber es ist nicht das Höchste. Also es ist durchaus, je nach Bewusstheitsgrad, ist es so, dass du dann so etwas brauchst, weil du dich in das absolute Abstrakte nicht öffnen kannst, weil das in deiner Vorstellungswelt oder in deiner Sphäre von Betrachten von dem, was für dich wichtig ist, den Raum nicht hat oder das Verständnis fehlt dafür. Und so kann es sein, dass man erst beginnt, sich auf etwas auszurichten, auf eine Qualität, auch, wir haben ja erwähnt, Engel zum Beispiel oder Götterbilder, und darüber dann so ergriffen ist, dass man nach und nach sich dann doch auf das ausrichtet, was jenseits von jedem Bild ist. Und das ist im Grunde genommen die Hauptausrichtung, dass man jenseits von jedem Bild, jeder Vorstellung, jeder Idee sich als das erkennt, was man ist. Und das ist immer jenseits jeder Vorstellung und jeder Idee.
Jetzt bin ich ja auf dein Götterbild ausgerichtet. Also ich sehe dich im Monitor vor mir und ich erlebe das auch als schön.
Okay. Ich dich auch als schön, nur bist du jetzt unbewegt, also du bist jetzt von beiden ganz nah dran an dem unbewegten Höchsten, weil ich von dir nur ein Standbild habe, was, sagen wir mal, so 5x5 cm ist und ich muss schauen, dass ich den Faden nicht verliere, weil das Bild steht und es was anderes ist, ob man sich selbst, also ob man sich jemanden sieht, der da ist und sich bewegt und der Bezug deutlicher wird als ein Standbild. Ja. Also ich habe jetzt ein kleines Bild von dir vor mir.
Ja, mein Bild von dir ist größer und es bewegt sich sogar und es spricht sogar und ich kann zum Teil sogar verstehen, was es sagt.
Ja, das ist unglaublich, ja. Ja,
ja.
Faszinierend, dass das Unbewegte letzten Endes es möglich macht, dass sich alles Mögliche bewegt und dann auch noch was Vernünftiges sagt unter Umständen.
Auf jeden Fall etwas, was manche Leute als vernünftig sehen würden.
Möglicherweise andere als verrückt, total abgedreht und schräg.
Aber das ist auch okay.
Also, das ist total okay, weil es geht nur so, dass man die Dinge so sieht, wie man sie sieht und nicht wie sie sich ausdrücken. Ja, die wenigsten Menschen sehen ja das, was sich ausdrückt, weil ihr persönlicher Ausdruck immer eine Decke einer Färbung darüber legt. Und damit ist dann nie das wirklich gesehen, was da eigentlich ist. Und das ist ja auch eigentlich der Ursprung für die Idee von Ausrichtung, dass man wirklich sieht, was ist oder was wirklich ist, was verdeckt ist normalerweise und dann durch die Ausrichtung sich, sagen wir mal, bemerkbar macht oder gesehen werden kann.
Hattest du auch eine Zeit im Leben, wo du dich auf Engel ausgerichtet hast?
Nein. Nein, aber kurzfristig schon, so in Gruppen geöffnet dafür, weil ich auch Kontakt hatte zu dem einen oder anderen Channel. Das fand ich damals toll. Ich dachte, wenn man Channel kann, dann bedeutet das, man ist spirituell reif. Bis ich dann gesehen habe, dass man eigentlich nur seine eigene Bewusstheit ausdrückt da und die Öffnung, die man da hinein hat. Aber es gab eine Phase, wo ich mich natürlich auch mit diesen Dingen beschäftigt habe, mit Energien, mit Engeln und Channeln und so weiter. Klar.
Ja. Aber das ist dann von alleine weggefallen.
Das ist von alleine weggefallen. Ja, das ist von alleine weggefallen.
Wir hatten jetzt die Ausrichtung auf Schönheit im Außen, die eigentlich nur die innere Schönheit spiegelt. Aber zur Ausrichtung gehören ja eventuell auch Methoden. Ne? Also zum Beispiel die Frage, wer bin ich? Also würdest du das auch als eine spirituelle Ausrichtung sehen?
Na, das ist die Basis für mich, für jede spirituelle Ausrichtung, diese Frage, weil man muss sich ja nicht ausrichten auf etwas, was für einen selbstverständlich und immer präsent ist und aus dem heraus man lebt, sondern auf das, was sich im Leben noch nicht zeigt, aber wovon man weiß, es existiert. Und daher ist jedes sich beschäftigen mit sich selbst und sich beobachten und hinter seine Muster und schrägen Verhaltensweisen zu kommen, auch hinter die guten, eigentlich immer die Frage, wer oder was bin ich denn eigentlich, wenn diese Muster nicht laufen? Und das war auch ganz früh meine Ausrichtung oder meine Sichtweise, dass ich wissen wollte, wer ich bin, wenn alles wegfällt, was da von scheinbar außen mich bestimmt oder was ich glaube, was mich bestimmt.
Und ja. Hast du gefunden, was du bist,
ja, das
jenseits deiner
Muster? Das habe ich gefunden in dem Sinne, nicht, weil dann wäre es verschieden von mir, aber ich habe gesehen, dass ich das bin, was ich immer bin und dass man das eigentlich noch nicht mal suchen muss und sich noch nicht mal darauf ausrichten, weil man es ja schon ist. Aber solange man das nicht weiß und glaubt, dass man es nicht ist oder meint, man muss es werden, dann geht es nicht anders, als sich auszurichten. Und damit kommen wir zum wesentlichen Punkt von der Ausrichtung. Die Ausrichtung hat ein essentielles zum Zweck. Und das ist die Energie von Begierde in uns selbst, denn dieser Wunsch oder wer oder was bin ich, ist ja ein Wunsch auch und eine Begierde, ist eine Energie, die uns normalerweise zwingt, uns mit allem Möglichen zu beschäftigen oder uns darauf auszurichten. Und zwar auf das, in dem wir uns dann verlieren. Und das heißt, in uns ist eine Energie von, weil wir eigentlich das Höchste sind, das aber nicht wissen, bewusst, aber unbewusst schon. Und damit sind wir unzufrieden in dem, was wir als Ersatz davon leben. Und daraus entsteht dann, weil wir glauben, wir sind eine Person und wir tun das, was wir tun, oder wir bestimmen das, was wir tun und machen es falsch und so weiter, haben wir, weil wir glauben, wir existieren auch als diese Person und sind nur das, haben wir Angst und haben Minderwert und so weiter. Und daraus entsteht dann das Prinzip von Begierde. Man will also etwas, damit man dieses Defizit in sich nicht spürt. Und diese Energie in uns, die wächst immer mehr und ist dann irgendwann so stark, dass sie uns eben festigt in den Begierden oder in der Ausrichtung auf das Weltliche. Und das tut zum Glück weh. Und daraus entsteht dann der Wunsch, diese Schmerzen nicht mehr zu haben oder daraus herauszukommen. Und sich dann auszurichten. Und diese Energie des Ausrichtens ist dann vermischt mit der Begierde nach allem Möglichen. Eben nach dem Wunsch zu entkommen und dass es alles besser wird irgendwann mal. Also man braucht etwas. Und durch die Ausrichtung und durch dieses ständige sich immer wieder erinnern, egal mit welcher Methode, reduziert sich nach und nach die Energie dieser Begierde. Und dann kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Wenn die sich wirklich so weit reduziert hat, bis fast zum Nullpunkt, dann kann gesehen werden, wer oder was man ist und dass es eigentlich auch ein Wahnsinn ist, sich überhaupt auszurichten oder eine Begierde zu entwickeln oder einen starken Wunsch, sich zu kennen, weil man ja immer schon das ist, was man ist und das eigentlich nicht nötig ist. Also das ist das Spiel und das ist ein bisschen verrückt, aber so ist es. Und das Prinzip der Ausrichtung ist mit anderen Worten, die Energie der Begierde zu reduzieren oder zu vernichten oder zu verbrennen, sodass kein Wunsch mehr da ist, keine Begierde mehr. Und wenn kein Wunsch mehr da ist, wissen wir ja alle, in der Erfüllung eines Wunsches ist dann Frieden. Und wenn gar keine Wünsche mehr da sind, ist dauerhafter Frieden. Und das ist das Hauptprinzip von Ausrichtung.
Wenn ich es mit meinen Worten sagen würde, also man nutzt quasi die Energie nach Begierde, also was das aus dem Gefühl heraus, was bekommen zu müssen, um dahin zu kommen, zu sehen, dass schon alles da ist.
Ganz genau, ganz genau. Und dafür, das geht nicht anders, man kann das nicht umgehen. Solange diese Energie da ist, drängt die ja danach, sich auszudrücken. Und entweder drängt sie in die Verhaftung oder in die Auflösung von Verhaftung oder in die Freiheit, das Sehen von Freiheit. Und es ist gut, diese Energie zu nutzen, zum eigenen Wohle, sage ich mal, sich auf das zu fokussieren, was man ist, sodass alle anderen Aspekte, die uns nicht gut tun, einfach nicht mehr relevant sind. Und dann in diesem Verbrennen davon kann dann gesehen werden, meine Güte, ich habe mich ja 30, 40, 50 Jahre bemüht für irgendwas und was für ein Wahnsinn, was für eine Lüge, die ich da gelebt habe. Im Grunde genommen hätte ich gar nichts tun brauchen. Ich hätte einfach nur anhalten müssen oder die Begierde nicht ausdrücken. Aber das geht nicht, das kann man nicht. Ja, man kann nicht.
Und Verhaftung hat immer was mit Gefängnis zu tun?
Das sagt ja das Wort, dass jemand verhaften heißt, ihn ins Gefängnis werfen. Das hat was damit zu tun, dass man in einem Gefängnis von Konzepten gefangen ist. Und aus dem kommt man kaum raus, weil jemand anders könnte uns ja aus dem Gefängnis entlassen, aber wir selber entlassen uns da nicht, weil wir uns durch die Verhaftung definieren und glauben, dass wir einen Vorteil davon haben, den wir nicht gehen lassen sollten, weil es uns sonst schlecht geht. Aber damit da sehen wir natürlich, dass würden wir das gehen lassen, was, womit wir uns selbst verhaften, dann mehr und mehr Frieden und Freiheit auftaucht.
Hast du gar keine Konzepte mehr?
Habe ich gar keine Konzepte mehr. Welches Konzept habe ich? Müsste ich mal schauen jetzt. Ja, doch, dass Ausrichtung wichtig ist. Das Konzept habe ich noch, dass es wertvoll ist für jemanden, der wirklich will, zu demonstrieren oder dass es sich ausdrücken muss, dass er auch wirklich will. Das ist das Konzept habe ich. Aber wir könnten auch sagen, das ist eine Lehre oder das ist eine Überzeugung, die eben aus der Praxis essentiell ist. Und das muss ich ja, ich muss ja sowas haben, sonst könnte ich nicht lehren. Also wenn es nicht Dinge gäbe, von denen ich gesehen habe, dass die wichtig sind für mich selber oder waren, dann kann ich die auch nicht weitergeben. Und von daher brauche ich ein paar Konzepte in dieser Form, zum Beispiel Ausrichtung ist wichtig und in welcher Form die beste Ausrichtung ist. Also dass man zum Beispiel, wenn man wirklich Freiheit will, sich natürlich darauf besinnen muss, weil wenn sie sich nicht ausdrückt, diese Frage oder dieser Wunsch, dann passiert ja auch nichts. Bis auf die wenigen Ausnahmen, bei denen das einfach so geht. Aber das sind so wenige, dass man sich dazu zählen kann, ist äußerst, äußerst selten oder unwahrscheinlich. Ja, und dass man natürlich in der Ausrichtung die Mittel nutzt, wie zum Beispiel das Höchste, sich entweder auf das Höchste zu besinnen, wenn einem das genügt und dann darin schon diese Qualität auftaucht, einfach nur zu sein und nichts zu wünschen, nichts zu wollen. Aber an oberster Stelle steht eben, mit einem Meister zu sein, weil der eben diese Qualitäten ausdrückt und in Resonanz dazu können wir dann gehen und in uns dann diese Qualität leichter sehen und die findet eine schnelle Unterstützung, kann man sagen, sofern natürlich derjenige, der diesen Wunsch hat, da hinein geöffnet ist.
Meister heißt ein spiritueller Begleiter, der eben das schon durchschaut oder erreicht hat oder wo das schon passiert ist?
Ja, also elementar ist das und es ist auch nur dann ein Meister, wenn er etwas gemeistert hat. Und gemeistert heißt, die Persönlichkeitsstruktur durchschaut, dass die sich auflösen konnte, meist in der Ausrichtung und dann eben nicht mehr wirkt. Das heißt, er muss an dem Punkt sein, was er dem Schüler im Prinzip vermittelt. Und also er muss es sein und wenn es möglich ist, das gibt es aber nicht sehr oft, dann auch in der Lage sein, das zu lehren, was er ist.
Meister heißt aber nicht, dass der auf dem Sockel sitzen muss.
Nein, das heißt das gar nicht. Ich meine, sitzt ein Schuhmachermeister auf dem Sockel, wenn man in seinen Laden kommt, der sitzt meistens hinter der Theke auf dem niedrigeren Level noch, als man selber vor ihm steht. Und so ist es mit anderen auch. Nein, das ist eine Art, das zu übertreiben oder zu überhöhen, wenn man selber noch nicht die Meisterschaft transzendiert hat. Die muss man auch transzendieren, also dass man an diesem Punkt ist. Und man ist erst dann ein Meister, wenn man diese Ich-Struktur wirklich aufgelöst hat. Also wenn die oder sich aufgelöst hat, weil man kann sie ja nicht auflösen. Man muss sie ja nur durchschauen als nicht existent, dann ist sie sozusagen aufgelöst. Also das muss transzendiert werden, weil sonst ist das keine Meisterschaft. Meisterschaft ist nicht, dass man herausstellt, dass man einer ist.
Aber manche tun das. Sieht auf jeden Fall so aus.
Ja, das ist so, weil das Bewusstsein, was alles ausdrückt in diesem Universum, auch das ausdrücken muss und weil Menschen auch das brauchen. Deswegen gibt's das.
Brauchen in welchem Sinn?
Im Sinne von sich selber als jemanden sehen, der sich überhöht. Dann ist man auch mit jemandem, der das auch tut oder sich klein macht und dann gerne bei jemandem ist, der sich überhöht, damit man in sich die Möglichkeit sieht, sich zu erhöhen oder überhöhen. Das sind alles Aspekte auf der persönlichen Ebene, wo man sich selbst dann gespiegelt sehen kann und sehen kann, wo man selber steht, sofern man dafür wach ist.
Wenn ein Meister oder eine Meisterin anzieht, wo das ganz offensichtlich ist, dass sie das mitmacht, auf dem Sockel zu sitzen und erhöht zu sein, und dann soll man das ruhig, diese Anziehung ruhig nachgehen.
Ja, wenn man die in sich spürt, und dann in sich die Qualität dabei nährt, möglichst, um die es eigentlich geht, die eine Meisterschaft ausmacht, also die sich auch als Energie ausdrückt, als Stille und Präsenz, Wahrheit und Weisheit, dann ist es fein. Und man muss nur schauen, wie weit das geht, inwieweit das letzten Endes die Persönlichkeitsstruktur weiter nährt, was manchmal auch sein muss, damit man wirklich die Konsequenz davon in sich sieht, was es bedeutet, wenn man diese Qualität ausdrückt. Oder indem man eben sieht, so, ich gehe jetzt nur so weit, weil das berührt zu viel von mir als Qualität, die ich in mir schon habe. Und ich will mich da nicht in ein Feld bewegen, wo mich das dann, ja, wo ich eigentlich schon nicht mehr bin, sage ich mal so.
Warst du bei solchen Meistern auch und hast du das irgendwann durchschaut oder ist es von alleine dann weggefallen?
Ja, ich war auch bei solchen Lehrern, wo ich dann gesehen habe, bis hierhin und nicht weiter, und ich dann nicht mehr einen Kompromiss eingehen konnte und sagen konnte, um der Qualität willen, die ja in jedem Fall auch da ist oder da war, bleibe ich da, sondern jetzt ist es an einen Punkt gekommen, wo ich sage, das trage ich nicht mehr mit. Ja, das hatte ich zweimal.
Und das fällt dann auch einfach, dann wegzugehen, wenn man das so klar
Das
sieht.
Fällt dann, ja, das geht von ganz alleine, geht ganz schnell. Da gibt es irgendeinen Umstand und dann sagst du, okay, das war jetzt too much, das geht mir total gegen den Strich, und bye bye. Ja, da ist dann auch kein Bedauern mehr in dem Sinne, sondern dann geht man einfach. Ja.
Aber kann es sein, dass die Persönlichkeitsstruktur, die man vielleicht mit sich rumschleppt, das einfach begünstigt, mit solch einem Meister zu sein? Und das dann eben auch, ja, vielleicht sogar gegen den bewussten Willen man davon angezogen bleibt und dabei bleibt?
Ja, man ist ja immer nur da, wo man sich aufhält in Bezug auf die Resonanz, die in einem selber ist. Und wenn da noch sehr viel Unbewusstheit ist, aber eine Resonanz zu einem solchen Feld oder einem solchen Menschen, dann kann es sein, dass man darin komplett verloren geht. Es gibt ja Berichte ich weiß nicht, was überhaupt Meister sind, das kann ich gar nicht sagen, aber eben Gemeinschaften, die einem Lehrer hörig waren, und wo die Schüler sich natürlich darin komplett verlieren. Ja, das ist eine Frage der Resonanz, und man kann nur das durchschauen, je nach Grad in Anführungsstrichen, je nach Bewusstheit. Und wenn da gar keine ist, dann ist da scheinbar eine geringe Öffnung eine Loslösung von den weltlichen Aspekten, aber man ist immer noch so involviert in das Persönliche, dass man das dann da auch wiederfindet. Dass es da gar nicht um die Befreiung vom Persönlichen geht primär, sondern um Abhängigkeiten und um Spielchen, die auf dieser Ebene passieren, und dass man die Menschen ausnutzt und so weiter.
Ist Resonanz etwas, was man ergründen kann, oder hat es überhaupt keinen Sinn, Resonanz ergründen zu wollen?
Das ist ein essentieller Punkt, dass man sieht, was zieht man in seinem Leben an? Also mit welchem Partner bin ich zusammen zum Beispiel, oder mit welchen Eltern, mit welchen Geschwistern? Auf welcher Ebene begegne ich Menschen im Berufsleben, oder wenn ich mich aus der Tür begebe? Was dann passiert, wenn ich Menschen begegne? Und darin sehe ich die Resonanz, die ich habe. Und das ist nicht einfach zu entdecken, weil man ja gerne es gewohnt ist, dass die Verletzung oder die Verwundung, die man hat in Bezug auf Resonanz, gerne vor sich selbst verbirgt, weil es nicht aushaltbar ist. Und daher ist vieles versteckt. Aber es ist letzten Endes nicht so schwierig, wie man oft meint, zu entdecken, was in welcher Resonanz man ist. Und man muss nur verstehen, was hier auf dem Planeten läuft, im Grunde genommen. Also, dass alles einfach Bewusstsein ist, und dass das Bewusstsein sich ausdrückt durch Polarität, und sodass man oft nicht sehen kann, wo die Resonanz ist, weil man nur eine Seite der Polarität sieht, aber dieselbe Energie auch die andere Seite mit beinhaltet. Und dann kann man nicht so klar sehen, wo man steht. Aber entscheidend ist, dass man eben beide Seiten sich anschaut und dann kann man es eigentlich sehen. Ob jetzt Aspekte, die einem selber nicht gefallen an anderen und die man dann aus dem Grund auch hat, in jedem Fall, weil alles, was einem nicht gefällt, hat man selber auch als Problem. Dass man Verhaltensweisen, die man nicht gut findet, dass man die in sich selber auch hat, aber dann unterdrückt und meint, man hat keine Resonanz zu jemandem, der sie ausdrückt. Ja, also das ist oft ganz einfache Mechanismen, die man, finde ich, recht leicht durchschauen kann. Nur oft derjenige, der sie selber eigentlich ausdrückt, was ein Wunder ist, kennt sie oft nicht. Von außen sieht man es.
Aber dann kann es eben hilfreich sein, dass jemand wie du darauf hinweist, ne?
Ja, man braucht jemanden, der einem eine andere Perspektive vermittelt. Also der einen zunächst mal energetisch an ein anderes Level bringen kann und dann in dieser Energie es leichter ist, sich in die bewussten Sphären von sich selbst zu öffnen und dann offen zu sein für das, was der Lehrer sieht. Dennoch hilft immer nur das, man offen ist für das, was da jetzt passieren kann. Also wenn jemand dafür gar nicht geöffnet ist in dem Moment, kann es der Lehrer sehen und sogar sagen, aber es hilft nicht viel. Ja, es hilft gar nicht viel. Das heißt also, derjenige, der diese Frage hat, muss wirklich voll hinter dieser Frage stehen, wirklich wissen zu wollen und dann wird er auch wissen.
Kann es sein, dass die inneren Strukturen, die jemand als Erwachsener hat, so stark sind, dass die quasi nicht im Satsang zu durchschauen sind? Also ich habe letztens, hat mir ein Traumatherapeut gesagt, dass bei Leuten, die traumatisiert sind, das ganze Gehirn Areale anders geformt sind oder also dass es wirklich da eine ganz spezielle Therapie brauchen kann. Wie siehst du das?
Ja, das kann durchaus sein. Und es ist auch so, dass Satsang ja auch vor allem die Wahrheit im Blick hat. Und da ist es natürlich nicht einfach, dann da mal so ganz locker eine Traumaauflösung oder Entdeckung zu machen. Dafür brauchst Raum, brauchst Zeit und die Bereitschaft desjenigen, der ein Trauma hat. Und das Trauma bedeutet ja, man will da oder kann da eigentlich gar nicht mehr hingucken oder ist sich dessen gar nicht bewusst, dass man eins hat. Viele wissen ja gar nicht, welches sie haben, obwohl sie irgendwann mal Erfahrungen gemacht haben und das dann vergraben haben, was mit dieser Erfahrung zusammenhing. Das heißt, dass man da den Raum gar nicht dafür zur Verfügung stellen kann und das nur teilweise anreißen kann man das. Und wirklich auflösen, das hängt von dem Grad des Traumas an, ab, wie weit derjenige da schon hat schauen können oder Unterstützung hatte. Normalerweise kann man das alleine nicht auflösen. Man braucht jemanden dafür. Und dafür gibt es ja Traumatherapeuten, die sollen und die können das auch machen. Ja, die können das auch machen. Aber man kann nicht alle Traumata auflösen. Ja.
Es könnte also sein, dass du jemand sagst, der zu dir kommt, gut und schön, aber vielleicht ist es besser, du gehst erstmal zu einem Traumatherapeuten.
Ja, das kann sein. Ja. Ja, wenn ich sehe, dass jemand gar nicht zu erreichen ist, ich habe das vor einigen Wochen, wir hatten das ja gerade, ne, mit einer Frau, die zum Satsang kam und die überhaupt nicht offen war, auf das zu hören, was von mir kam. Also eigentlich immer nur gesagt hat, ich will aber, dass es anders ist und vorher war es immer alles anders und ich kenne doch das so und ich bin doch eigentlich anders, als ich jetzt bin, aber jetzt bin ich so und ich verstehe es nicht. Und weißt du, wenn sich das dann da ständig wiederholt und du siehst, du kannst jemanden nicht erreichen, dann musst du ihm sagen, so, du musst erstmal wirklich schauen, dass du offen bist für das, was wirklich das Thema ist in dir und es ist besser, du holst dir Hilfe.
Ja, aber das geht damit zusammen. Also ich habe Augenblicke in Satsang erlebt, eigentlich schon öfters, wo so viel Offenheit und Öffnung war und Herzenergie, dass ich das Gefühl habe, im Satsang kann alles passieren.
Prinzipiell ja. für den, wo die Öffnung eben so weit ist. Und die ist dann, wenn, so wie du es beschreibst, ich kenne das ja auch, dann eben gegeben, wenn die nicht da ist. Da ist Satsang als Basis, als Möglichkeit da, ein Lehrer ist da und andere Menschen, die das energetisch auch unterstützen, aber es passiert gar nichts. Also scheinbar, es passiert ja immer was, aber in dieser Totalität von Auflösung eben nicht.
Wir hatten die Ausrichtung eben auf die Schönheit und auf die Frage, wer bin ich? Gibt es eine andere Ausrichtung, die ähnliche Qualität haben?
Ja, es gibt ja viele Facetten von Ausrichtungen. Alle haben letzten Endes ja eines zum Ziel, wenn es um Freiheit geht, nämlich sich als das zu erkennen und dass es die Wirkung auf dich hat, dass du auch spürst, dass du frei bist oder Freiheit ist. Ja, natürlich gibt diese drei potenziellen oder die drei Möglichkeiten. Die eine, die wir noch nicht erwähnt haben, ist eben das Karma-Yoga, dass man eben da Handlung ausdrückt, ohne da sich selbst damit ins Spiel zu bringen, also die nicht für sich zu reklamieren. Das setzt voraus, dass man, das setzt schon sehr viel voraus, eigentlich so viel, dass ich sage, das ist eigentlich ein nicht brauchbarer Weg, weil man kann nicht einfach so tun, als wäre man nicht der Handelnde, wenn man nicht dran glaubt, dass man nicht der Handelnde ist. Und wenn man weiß, dass man nicht der Handelnde ist, braucht man kein Karma-Yoga zu machen. Also die anderen beiden Möglichkeiten sind da essentieller. Das sind wie die beiden Flügel des Vogels. Das ist die Liebe für das Schöne oder die Liebe für die Liebe selbst. Und die immer wiederkehrende Bestätigung dessen, wer oder was man ist, durch das Jnana-Yoga, das Yoga der Erkenntnis, indem man eben sich als das bestätigt, was man ist, indem man sich fragt, wer bin ich? Was wie ein Paradox erscheint, dass man sich darin bestätigt, indem man sich fragt, wer man ist. Aber die Frage, wer man ist, zielt ja auf das Höchste und damit bestätigt man sich immer, wer man ist, indem man es fragt.
Trotzdem würde ich gerne nochmal zu dem Karma-Yoga. Also wenn man ja, zwar ab und zu sieht es aus, als würde ich handeln, aber im Grunde ist da das Wissen, es passiert einfach.
Ja, aber wie klar ist es in den Momenten, wo Handlung ist, weil darum geht es. Es geht nicht darum, dass dann eine halbe Stunde später festgestellt hast, oh, vorhin habe ich ja gehandelt, ohne dass ich mir dessen bewusst war, dass ich es tue, sondern es geht darum, dass du in diesem unmittelbaren Tun siehst, dass das einfach, was da getan wird, geschieht und nicht durch dich bestimmt wird. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das zieht in dieselbe Richtung, wie wenn jemand sagt, du musst loslassen oder du musst dich hingeben. Ja? Niemand gibt sich wirklich hin im Sinne von, ich gebe mich jetzt hin, weil das, was ich hingebe, will ja von dem, dass es sich hingibt, einen Vorteil. Und damit passiert nicht wirklich eine Hingabe. Aber es ist der Versuch, sich hinzugeben, der nicht klappt. Also lässt man es besser und stellt sich lieber die Frage, wer bin ich oder liebt ohne Ende, gnadenlos lieben. Ja. Die anderen sind nicht wirklich Mittel. Also es erscheint so, aber diese Dinge wie Mittel, zum Beispiel absichtsloses Handeln, also Karma-Yoga oder eben Hingabe oder andere Dinge wie Loslösung von den weltlichen Verhaftungen oder vom Reichtum zu leben, das sind alles Folgen von Ausrichtung, also Folgen von aufgelösten Mustern in uns selbst und keine Mittel. Man verwechselt das. Also für mich ist ein essentieller Fehler passiert irgendwann mal in der Buchschreibung auch in dem, was Patanjali schreibt, die ganzen Vorschriften, nach denen man leben soll und so weiter. Das sind alles Dinge, die dann passieren, wenn man an einem bestimmten Punkt ist, Dinge transzendiert hat und nicht mehr anhaftet. Durch die Ausrichtung, die man lebt, fallen dann bestimmte Dinge oder viele weg und dann sagt man dann danach, ah, das ist eine Methode. Es ist keine Methode, es ist eine Folge von Reife, sage ich mal. Was von alleine passiert. Hingabe ist etwas, was von alleine passiert. Und Loslösung von weltlichen Dingen, Verhaftungslosigkeit, Leidenschaftslosigkeit, das kann man sich einreden. Aber jemand, der heiß ist auf Leidenschaft, der kann, wenn der versucht, leidenschaftslos zu sein, ist tödlich. Aber dafür braucht man diese Ausrichtung. Jetzt sind wir an einem guten Punkt, ja. Dafür brauchen wir diese Ausrichtung, dass man sich dem widmet, was frei ist von der persönlichen Struktur und frei ist von jeder Idee. Und dadurch geschieht dann mit der Zeit die Leidenschaftslosigkeit, weil man sich auf etwas ausrichtet, was in seiner Essenz leidenschaftslos ist. Also das Göttliche selbst, das absolute, neutrale, höchste, von dem wir ja gesprochen haben, das ist absolut leidenschaftslos. Also wenn ich mich dem öffne, kann ich spüren, wie nach und nach in mir diese Leidenschaftslosigkeit ist, nämlich weil ich ja nicht mehr irgendwas brauche. Leidenschaft bedeutet ja, ich brauche wieder was, damit ich leiden kann. Aber die Idee ist dahinter, ich leide jetzt nicht mehr, weil ich das habe, aber letztendlich leide ich daran. Und das heißt, ich brauche etwas. Und wenn du an einen Punkt kommst, durch die Ausrichtung auf das Höchste, dass du merkst, dadurch taucht so viel Zufriedenheit auf, dass du nicht mehr leiden willst und auch kein Leiden schaffen und keine Begierde mehr hast, dann ist das erreicht. Aber nicht, indem du sagst, ich will jetzt keine Leidenschaft mehr ausdrücken.
Aber bei mir ist es zum Beispiel so, auf jeden Fall erlebe ich so, dass da einfach Freude an Hingabe ist. Also, dass Hingabe einfach passiert und das anziehend ist, ist dann dieser Vorteil davon haben, ist es dann versteckt oder unbewusst?
Nein, nein, wenn Hingabe passiert, ist es auch okay, eine Freude zu haben. Weil das ist ja die Leichtigkeit des Seins. Das Leben sich so ausdrückt, dass einfach die Dinge passieren und man sieht, oh, das war ja jetzt einfach ganz easy, weil da habe ich mich jetzt nicht eingemischt. Also das ist durchaus fein. Nur versuche mal Hingabe. Versuche mal dich hinzugeben, wie das aussieht.
Ja, die passiert in dem Moment eigentlich dann.
So, genau, aber nicht, weil du es willst. Und das ist der entscheidende Unterschied. Karma-Yoga bedeutet einen Weg, sodass du ganz bewusst dich entscheidest, dass du jetzt dadurch nicht einmischst in das, was sich als Handlung in dir ausdrückt. Und mach das mal.
Das Ja zur Hingabe zu haben, ist es schon ein Wollen. Also
ja, das ist schon auch ein Wollen, ja, weil auch das passiert. Weil ich meine, selbst, weißt du, das kommen wir doch zu dem, was essentieller ist oder es deutlicher macht, nämlich Gnade. Das ist ja, also wenn alles passiert und Hingabe passiert, ist es ja Gnade. Also weil es ja nicht durch uns geschieht, empfinden wir das dann so und nennen das dann auch so. Und Gnade erwirtschaftet sich interessanterweise dadurch, dass man sich anstrengt für irgendwas. Ohne Anstrengung keine Gnade und ohne Gnade keine Anstrengung. So ist das Grundprinzip. Und Aber Hingabe ist was anderes. Also Hingabe ist eine Wirkung von Gnade, dass also plötzlich geschieht, dass du weißt, du kannst jeden Morgen meditieren und du sitzt da und bemühst dich und versuchst keine Gedanken zu haben und dann sitzt du eines Morgens einfach da und es passiert gar kein Bemühen und plötzlich sind keine Gedanken mehr da. Wie würdest du das dann bezeichnen? Hast du dich gerade hingegeben? Oder ist nicht einfach aufgetaucht?
Ist einfach aufgetaucht und ist Gnade.
Ja.
Aber dabei kann dann vielleicht auch das Gefühl sein, da gebe ich mich dann hin, zum Raum, wo keine Gedanken.
Die Idee ist da, aber in dem Moment, wo du dann, wenn da diese Gnade auftaucht, dann die Idee hast, ich gebe mich dem jetzt hin, ist es vorbei mit der Gnade. Also und sagen wir, mischt sich ein Faktor ein, der nicht bestimmt hat, dass es so ist, wie es ist. Und der das, was gerade ist, nämlich diese Gnade, auch nicht verändern oder vertiefen kann. Wenn dann diese Einmischung kommt, dann ist der persönliche Faktor wieder am Ruder, der dann sagt, so ich. Und dieses Ich ist tödlich.
Das ist also dann keine Gnade.
Das ist keine Gnade, nein. Das ist keine Gnade. Das ist das Ende der Gnade, könnte ich sagen, weil wenn diese Energie ausläuft, die in uns diese Absichtslosigkeit bewirkt hat oder dieses Hingegebensein bewirkt hat, dann taucht anschließend in uns der Aspekt auf, der sagt, so jetzt vertiefe ich das oder jetzt halte ich das oder hoffentlich bleibt es noch. Das ist aber nur ein Faktor, der wieder auftritt, weil eben die Gnade, wie gesagt, oder dieser Moment davon zu Ende ist.
Oder jetzt genieße ich das auch richtig.
Jetzt, genau. Ja, dann ist es vorbei. Also immer wenn natürlich dieser persönliche Aspekt auftaucht, ist es vorbei mit der Gnade. Oder sagen wir so, die Gnade ist ja immer, aber dann siehst du es nicht mehr, dass sie eigentlich immer ist. Ja, und
Kann der
ja.
Gedanke zum Beispiel, ich genieße das jetzt, kann der auch ohne Ego passieren, also einfach nur passieren, ohne Anhaftung? Ist das dann nicht auch was Neutrales?
Dann taucht er eigentlich nicht auf. Dann taucht der Gedanke nicht auf. Dann ist es einfach so. Ich würde auch noch nicht mal sagen, dass es Genuss ist, weil in diesen Momenten, wo Gnade auftaucht, ist niemand da, der etwas anderes als Genuss für sich empfindet, sondern da ist Identität. Das heißt, das, was auftaucht, ist in totaler Übereinstimmung mit dem, was in dieser Form als Ausdrucksqualität möglich ist. Und dann ist noch nicht mal Genuss davon. Es ist einfach Schönheit und die braucht keine Worte und hat eine Selbstverständlichkeit.
Und was ist Genuss?
Ja, Genuss ist eben, da ist jemand da, der es genießt. Das ist leider dann eigentlich keiner mehr. Oder sagen wir mal so, die Schönheit von diesem Moment ist dann reduziert durch den Genuss der persönlichen Struktur.
Ja, aber da kann trotzdem auch sehr viel Schönheit drin sein. Und Schönheit ist ja wieder, haben wir gesagt, ist eigentlich das Göttliche.
Das, was sich als Resonanz des Göttlichen zeigt, ist dann Schönheit. Ja, Schönheit selbst ist das, die Schönheit selbst ist das Göttliche, die sich im Außen für uns als Schönheit zeigt, können wir sagen. Aber nicht das Göttliche ist, sie zeigt sich als das. Oder in uns wird die Resonanz dazu geweckt, weil wir im Außen Schönheit sehen. Sehen wir dann unsere Schönheit. Also wenn ich jemanden liebe, auch einen Partner, liebe ich eigentlich mich als das Höchste. Ja, wir begeben uns jetzt mehr auf die Zielgerade der Ausrichtung, indem wir alle Dinge, die nicht stimmen, reduzieren. Und das ist manchmal hart.
Und was ist das Ziel?
Das Ziel ist, keins zu haben.
Gerade ist unendlich.
Ja, sofern man natürlich nicht angekommen ist, ist die Zielgerade unendlich. Das ist wahr. Ja. Also
Aber
wenn man sieht, dass man sich nie bewegt hat und sich auch nie irgendwohin bewegen kann und wird, gibt es keine Zielgerade mehr. Ja, sondern dann ist man gerade am Ziel.
da ist kein Zeit und kein Raum.
Da ist keine Zeit und kein Raum und keiner, der sagt, ich bin jetzt hier angekommen. Das ist ganz essentiell, das ist niemand angekommen, weil niemand irgendwann weggegangen ist. Ja? Niemand, der auch aufgetaucht ist, der hätte weggehen und dann irgendwann ankommen können. Es
Aber
wird
ankommen kann da sein.
die Idee davon. Also nicht mehr laufen zu müssen, kann man sehen, dann. Angekommen, ich meine, weißt du, weil das bedeutet, dass man durch einen Weg, eine Distanz, die man zurücklegt, dann irgendwann angekommen ist, man kommt nie an. Man ist ja immer da.
Aber man kann mit der Aufmerksamkeit da ankommen, immer da zu sein.
Auch da kann man nur sehen, dass man da immer schon ist. Weil das ist so, wenn dann die Aufmerksamkeit immer da ruht, wird gesehen, dass sie jetzt nicht da jetzt gelandet ist. Und man sich bemühen muss oder auch nicht bemühen muss, sondern sie ist immer schon da. Also diese Aufmerksamkeit, das war für mich das Erkennen auch, die ist immer schon da. Und die Aufmerksamkeit oder die Ausrichtung, die ich nutze, ist eigentlich nur ein Mittel, was immer schon da ist. Ja? Jetzt kommen wir der Sache noch mal näher, was Ausrichtung wirklich ist. Ja? Die Ausrichtung heißt, man nimmt ein Mittel, was eigentlich schon die Vollendung selbst ist, nämlich ausgerichtet sein auf das Höchste als Selbstverständlichkeit, ohne dass Ausrichtung stattfindet. Das ist eigentlich Ausrichtung. Haben wir jetzt Verwirrung, Verwirrung erzeugt? Ich glaube nicht, oder?
Das ist Ausrichtung und gleichzeitig schon das Ende der
Genau.
Ausrichtung.
Ganz genau. Also wir können sagen, der erste Moment, wo es beginnt, dass du denkst, Ausrichtung ist für mich wertvoll und es praktizierst, ist schon das Ende der Ausrichtung. Ja, jetzt haben wir es.
Aber es wird vielleicht nicht als das Ende erlebt.
Richtig, das ist aber das Ende. Weil das Einzige, was die Idee darin ist, dass das noch nicht das Ende ist, ist, dass man glaubt, dass das noch nicht das Ende ist. weil eben da das Festhalten an dieser gewohnten persönlichen Struktur geschieht und dadurch das nicht gesehen werden kann, dass in dem Moment, wo du nur den Begriff des Göttlichen oder des Höchsten nennst oder im Sinn hast, es schon so ist. Aber es wird nicht wahrgenommen, weil eben die anderen Schichten da noch drüber liegen.
Also der Glaube daran, dass es noch nicht das Ende ist, hält den Wunsch aufrecht, sich weiter auszurichten.
Genau, und das kann nur passieren, wenn noch Energie von Begierde da ist, die sich ausdrücken muss. Und so dass man denkt, naja, also wenn das jetzt schon alles wäre, was mache ich jetzt mit dieser Energie, die ich ja noch ausdrücken muss? Ja? Was mache ich mit dieser wertvollen Ich-Identität, die ja doch so lange genährt und aufgebaut wurde, dass die ja ihre Berechtigung hat, und das jetzt einfach gehen zu lassen, das ist überhaupt nicht okay. Ja?
Was ist der Unterschied zwischen Begierde und natürlichen Bedürfnissen?
Die Begierde, die entsteht aus einem Defizit heraus, und die Bedürfnisse aus dem Moment heraus.
Aber ist da nicht auch ein Defizit, wenn ich Bedürfnis nach Körperkontakt habe, dann fehlt mir das doch.
Ja, dann ist es aber, vermischt sich das mit Begierde. Wenn das ein Bedürfnis ist, dann ist es ein Bedürfnis wie zum Beispiel Essen, Trinken. Es mag auch eins in dem Moment jeweils nach Nähe sein, das Bedürfnis irgendwie auszudrücken. Und da, wie gesagt, da muss man immer für sich selbst schauen. Das ist nicht so leicht zu differenzieren. Wo vermischt sich das, was ein Bedürfnis ist jetzt, was rein ist von der persönlichen Bedürftigkeit, und wo mischt sich die persönliche Bedürftigkeit in das Bedürfnis?
Hast du immer die Möglichkeit, deine natürlichen Bedürfnisse, dass die sofort erfüllt werden?
Nein, also wenn ich zum Beispiel Durst habe und es ist kein Wasser da, was mache ich dann? Nein, das gibt es natürlich nicht immer, aber meistens schon.
Und wenn das nicht ist, wie ist das für dich? Was passiert dann?
Naja, dann ist Durst zum Beispiel, und dann sieht man, okay, es ist Durst, und der kann im Moment nicht gestillt werden, und dann schaut das System, wo es das bekommt, wenn es das dringend braucht, oder es hat nun mal jetzt gerade Durst und wird nicht gestillt, und dann wird es halt später gestillt, irgendwann im Laufe des Tages oder des Jahres.
Wenn dann noch jemand da ist, der es stillen kann.
Wenn noch jemand da ist, der es stillen kann, ja. Ja. Also um das Stillen geht es natürlich, also dass man die Persönlichkeit stillt, stillkriegt. Ja, durch die Ausrichtung.
Also es kann ums Stillen gehen, auch wenn man kein Baby hat.
Absolut, ja. Ja. Was ist der Zweck des Stillens, dass die Begierde im Kleinkind, im Baby nicht mehr ist? Wir können auch sagen, dass es Ruhe gibt aus Sicht der Eltern.
Dass es nicht mehr schreit, ja, dass es still ist.
Dass es nicht mehr schreit, ja. Oder auch positiv gesehen, dass es jetzt dann das essentielle Bedürfnis erfüllt bekommen hat und dann zufrieden, entspannt wieder einschlummern kann.
Also bei einem Baby ist es immer ein natürliches Bedürfnis.
Ja. Also beim Baby, ja. Das ändert sich relativ schnell, sobald da die Ich-Identität ins Spiel kommt, dann wird es schräg.
Kannst du dich daran erinnern, wie bei dir die Ich-Identität ins Spiel gekommen ist?
Nein, ich glaube kaum, dass es jemand kann. Vielleicht gibt es den einen oder anderen. Es gibt ja Menschen, die sagen, sie wüssten alles genau, was war zwischen 0 und 1,5 oder 2. Nein, das weiß ich nicht. Daher kann mir ja auch jeder sagen, ich bin geboren, weißt du? Ich bin der und der und das und das. Und ich weiß es gar nicht, weil ich ja nicht sagen kann, ich war wirklich dabei, ja, also bewusst. Weißt du es? Wie war es bei deiner Geburt? Wie hast du deine Mutter erlebt?
Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen.
Okay, also sah es nicht so rosig aus dann.
Ja.
Okay. Ja, bei mir war es auch ein absolutes Drama. Leben und Tod schon immer.
Ah ja.
Das Thema, ja.
Aber eben, das weißt du aus Erzählungen, oder ist das ein diffuses Gefühl?
Nein, das ist eine Erzählung. Ja. Hast du ein diffuses Gefühl diesbezüglich?
Manchmal schon. Manchmal auch in Träumen.
Okay.
Ja. Aber wir wollen jetzt nicht Traumaheilung machen, oder?
Naja, ich denke, wir machen das ja. Du sagtest ja, im Satsang passiert das und wir machen ja hier Satsang und wenn jemand das hier schaut und da eine Öffnung ist, kann das auch beim Schauen davon passieren natürlich. Klar. Aber es ist nicht unser Hauptfokus, ja. Hauptfokus ist die Ausrichtung.
Sind die Menschen, die das schauen während des Interviews jetzt, sind die alle schon dabei?
Die sind schon dabei. Ja, in dem Moment, wo wir brauchen es nur zu erwähnen oder für den Zweck, für den wir es machen. Wir machen es ja nicht nur für uns. Wir könnten ja auch, ohne dass wir es aufnehmen, miteinander eine gute Zeit haben. Sind die Menschen alle schon energetisch auch präsent? Ja.
Wie funktioniert das?
Jenseits der Zeit ist alles schon. Und auch das. Wie genau das funktioniert, schwer zu sagen. Und meine Beobachtung ist die, dass wenn Menschen zum Retreat oder zum Satsang oder zu einer Einzelsitzung kommen, dass in ihnen vorher schon ganz viel passiert. Und dann im Retreat oder in der Begegnung, da schon eine Basis geschaffen ist, für das, was ich dann auf dieser Basis erlösen kann. Und auch danach noch natürlich. Aber für uns ist jetzt das davor ja interessant. Ja, das ist so. Es wirkt alles schon im Voraus und von daher müssen wir dann schon fast sagen, inwieweit bestimmen wir jetzt noch, was passiert, wenn im Voraus doch schon in uns passiert, dass wir schon irgendwo sind, wo wir noch gar nicht aufgetaucht sind. Ja, also wo die energetische Wirkung in uns schon ist und auch psychisch möglicherweise von einem Ereignis, das noch gar nicht stattgefunden hat. Inwieweit bestimmen wir dann, was wir tun? Wir beziehen es jetzt nur auf das Spirituelle, aber wir können das ja auf alles beziehen.
Ja, wenn man den Gedanken fallen lässt, dass irgendwie eine Trennung besteht zwischen dem, was Zukunft oder Vergangenheit ist, dann fällt es eigentlich nicht leicht, das zu verstehen.
Ja, dann fällt es leicht. Ja. Dann gibt es nicht wirklich Ursache und Wirkung in dem Sinne, so wie wir es jetzt für uns empfinden können oder interpretieren können.
Mit Sicherheit ist eigentlich Ursache und Wirkung nie zu ergründen.
Ja, für mich findet es, da es immer gleichzeitig stattfindet, eben so statt und ich mache die Unterscheidung nicht, auch wenn ich manchmal sehe, gut, jetzt habe ich die Hand eine halbe Stunde auf der Herdplatte und die ist an und ich merke, es tut weh. Aber essentiell gesehen gibt es immer einen Zusammenhang dazu, sodass manche Dinge passieren müssen und man deswegen dann Dinge tut und man dann nicht weiß, von wo aus geht jetzt die Ursache aus und was ist die Wirkung. Aber es hat eine Wirkung, wenn man sich ausrichtet. Nur kann man, wenn man das jetzt unter dem Aspekt betrachtet, dass man nicht unbedingt bestimmt, was man tut, dass man ja auch nicht bestimmt, dass man sich ausrichtet. Und dann sind wir wieder bei der Gnade. Das heißt also, man kann nicht verlangen von sich, dass man rund um die Uhr ausgerichtet ist, weil es für eine persönliche Struktur nicht möglich ist, konstant zu sein. Die ist immer am Schwanken, es tauchen immer andere Aspekte auf, die alles mögliche andere ausdrücken müssen, gerade wenn noch Ebenen von Begierde da sind. Und damit kann man nicht von sich verlangen, was manche tun, dass sie rund um die Uhr die Ausrichtung beibehalten. Das geht nicht. Das taucht auf, so wie es auftaucht und so oft, wie es auftaucht und so lange, aber rund um die Uhr nicht. Aber das, was passiert ist, wenn es passiert, ist einfach eine Gnade. Ausrichtung an sich ist ja schon eine Gnade.
Passiert bei dir auch noch Ausrichtung?
Nein. Es ist, wie könnte sagen, ständig oder eben nicht nötig.
Nur im praktischen Bereich, jetzt bist du auf das Interview ausgerichtet.
Ja, das ist wahr. Ja, und vorhin war ich kurz aufs Frühstück ausgerichtet, als es vor mir stand. Und so weiter. Ja, und natürlich auf dich ausgerichtet, auf das, was du bist und die Energie, die du bist und was das in Resonanz in mir bewirkt und was ich dann diesbezüglich sage oder nicht sage. Das sind natürlich Aspekte, wo sich das System automatisch einklingt und dann daraus etwas gestaltet, was dann als Resultat hier auftaucht.
Dann bist du nicht verantwortlich für das, was du sagst.
Nein, glücklicherweise nicht. Ich muss mich zum Glück auch nicht dann dafür verantworten. Aber manche verlangen das von mir. Ja.
Ist Verantwortung für dich auch Antwort, auf den Moment, was gerade passiert, oder?
Ja, so, das ist ja das, was in dem Wort drinsteckt, wie du es ja auch sagst. dass das sich ausdrückt, was eine Antwort ist auf das, was gerade ist. Das ist die scheinbare Verantwortung, die man aber nicht hat. Die man aber eher mehr übernimmt als andere, die sich vor der Verantwortung drücken, weil sie das Prinzip haben, sie wollen bestimmte Dinge nicht tun, weil sie sonst in eine Energie kommen, die ihnen grundsätzlich nicht gefällt. Und wenn man diesen Widerstand nicht hat, dann ist man mit dem, was auftaucht, und antwortet darauf. Also könnte man sagen, man übernimmt scheinbar eine Verantwortung für das, was auftaucht. Aber auch nur scheinbar, weil man erfüllt das, was gerade das Universum von einem verlangt.
Also ist es nicht sinnvoll, dass sich jemand vor Gericht für einen Mord verantworten muss?
Das ist sehr schwer zu sehen. Aus der Perspektive, die wir jetzt betrachten, ist es eigentlich klar, dass derjenige auch nichts dafür kann. Aber dass es natürlich auch einen anderen gibt, der darunter leiden muss, und andere, die daran hängen, die auch noch darunter leiden müssen, dass dieser jemand nicht mehr ist, zum Beispiel. Nein, für die Menschen, die glauben, dass sie die Handelnden sind, muss es sowas geben wie dann eben eine Strafe oder ein Versuch, dass es nicht mehr dem Menschen nicht mehr möglich ist, das wieder zu tun. Das schon.
Okay.
Aber
Ja.
man muss es immer auf der Ebene sehen, wo die Menschen stehen. Und wenn jemand glaubt, dass er der Handelnde ist, muss man ihn da auf der Ebene nehmen und mit ihm argumentieren. Man kann natürlich jemand sagen, der einen Mord begangen hat, na, du hast ihn eigentlich nicht begangen. Dann sagt er, okay, danke, dann gehe ich jetzt. Aber das Gericht wird
Mach einen
anders.
nächsten.
Der Nächste ist dann dran und das Gericht wird es anders sehen. Oder Menschen, die sich davon bedroht sehen.
Okay, jetzt gehen mir langsam die Fragen aus,
Okay.
weil
Hattest
ich,
eine lange Liste von Fragen?
nee, überhaupt nicht.
Ja, siehst du, ja. Okay.
Weiß nicht, ich muss mich hoffentlich nicht dafür verantworten.
Naja, man muss sich immer irgendwie für irgendwas verantworten, wofür man nicht verantwortlich ist. Das kommt schon.
Mir fällt noch was ein.
Okay.
Du hast eben erwähnt, dass eben bevor Leute zu dir kommen, schon was passiert. Wahrscheinlich passiert eben auch oft nachher noch etwas, wenn Leute bei dir im Satsang waren oder in der Einzelsession.
Ja.
Wie weit begleitest du Menschen dann noch weiter?
Naja, wenn sie wiederkommen, ja automatisch. Und wenn sie sich per E-Mail melden, natürlich auch. Oder wenn sie eine Einzelsitzung oder zur Einzelsitzung kommen wollen, um Aspekte zu klären, die noch offen sind. Und wenn der nächste Satsang zu weit weg ist oder sie sich nicht trauen, das im Satsang zu sagen. Oder eben es essentiell ist, dass man das unter vier Augen bespricht. Dann stehe ich natürlich zur Verfügung, ganz klar.
Ist es dann per Telefon oder per Skype-Session?
Telefon, Skype, E-Mail, persönlich. Was gibt's noch? Ja, klar.
Okay. Die letzten Interviews habe ich auch immer noch mit Geschehen im Äußeren, politischen und so mit reingebracht. Ich weiß nicht, wird es. Muss jetzt nicht unbedingt sein, oder ist von dir dann Impuls, was zu sagen, zum Beispiel zu Trump oder zu sonst was?
Ich denke, na, das würde leider das so verfärben, was wir jetzt hier besprochen haben. Wichtig ist, wie gesagt, nur da, dass man versteht, welche Bedeutung es hat, was anders ist in einem selbst, wenn man sich ausrichtet auf das Höchste und die Irrealität von der Realität für sich mehr und mehr sieht, sodass man dann den Bezug auf das, was das Weltliche ist, mehr und mehr reduziert. Wenn man sieht, dass das alles eigentlich nur Wiederholungsgeschichten sind und dass das eine das andere ablöst und dass es eigentlich logisch ist, dass wenn das eine passiert, dann als Folge davon das nächste wieder passiert und dass man sich von dieser Langeweile dann, die dann, wenn man das irgendwann verstanden hat, die dann eintritt, löst und dann wirklich die Ausrichtung auf das Höchste, die ja wirklich Lebensqualität bietet in höchster Form, dass man die dann im Blick hat und möglichst nicht verliert. Auch wenn man nicht der Handelnde ist, aber eben solange man glaubt, dass man es ist, tut man es, und in dieser in dem Ausführen dieser Ausrichtung oder in der Tätigkeit davon fällt ja auch irgendwann die Ausrichtung und man selber darin weg und das ist alles prima. Also das ist, denke ich, der wichtige Fokus überhaupt.
Du hast gerade Irrealität erwähnt. Gibt es sowas wie Realität überhaupt oder ist es immer nur anscheinend Realität?
Na, es gibt das, was real ist, wenn wir jetzt den Begriff nehmen und wir müssen ja irgendeinen Begriff nehmen, sodass wir uns verstehen. Was real ist, ist das, was niemals nicht ist. Das ist das Einzige, was real ist. Und das wäre dann das Höchste, weil das in seiner Nicht-Eigenschaft oder Eigenschaft eigentlich unveränderlich ist und immer unter allen Umständen ist und die Basis für alles ist und das nicht entstanden ist und so weiter und so weiter. Das sind so Attribute, die man der Realität zuschreibt. Und alle anderen Dinge, alles, was man erlebt, was man fühlt, spürt, was man sieht, die Form, die man zu sein scheint, die ganze Welt, alles, all das ist entstanden und in einer ständigen Veränderung. Und damit ist es in einem gewissen Sinn real, als wir es sehen können und wahrnehmen, aber eine sich verändernde Realität. Damit ist es nicht die absolute Realität. Und es ist in einem gewissen Sinne real, weil wir ja drüber sprechen können und sie da ist und sich darauf beziehen können. Aber Realität ist es in dem Sinne nicht. Es ist keine Realität.
Also das Höchste ist immer formlos und nicht zu fassen und nicht zu fühlen und
Genau. Das macht, und das ist noch ein wichtiger Aspekt in der Ausrichtung, die direkte Ausrichtung schwierig, ohne dass man zum Beispiel die Frage, wer bin ich, nutzt oder ohne dass man jetzt sich der Liebe öffnet, die auch eine Folge ist dessen, des Höchsten. Das natürlich, weil das neutral ist, man das, wenn das noch überdeckt ist im System von uns selbst, spüren zu können, ganz subtil, dann spürt man als Wirkung in sich noch nicht den subtilen Frieden, der auftaucht, wenn da noch viel im Gange ist. Und daher ist es nicht einfach, sich auf das Höchste einfach so auszurichten, wenn man nicht ein Hilfsmittel nutzt. Ja, aber der direkte Weg ist natürlich, sich darin auszurichten auf das Höchste und da zu bleiben, möglichst.
Ich kenne so eine Ausrichtung auf den Meister, mit dem man im Moment ist. Also zum Beispiel auch, dass man den Namen wiederholt. Ist das sinnvoll?
Wenn man das braucht als Bezug, weil man eben ein Bhakti-Liebender ist, dann ist das sinnvoll, weil das dann dem entspricht, wie die Eigenschaften desjenigen das am besten umsetzen können, was Ausrichtung ist. Aber prinzipiell ist es wichtig, dass man irgendwann versteht, dass das, worauf man sich ausrichtet, selbst wenn es ein Meister ist oder ein Name, mit dem man den benennt, dass es um die Qualität geht, die dahinter ist, also um das Höchste wieder, was abstrakt ist. Und das ist auch die Aufgabe des Lehrers, den Schüler, sofern es denn einer ist. Es gibt ja auch Menschen, die sich auf einen ausrichten oder auf einen Lehrer ausrichten, man weiß gar nicht von ihnen, aber wenn man das weiß und das sieht und sieht, dass da jetzt ein Punkt gekommen ist, wo das jetzt stimmig ist, dass man das von dem persönlichen Faktor wegzieht, dann ist wichtig, das zu äußern, sodass da die Bahn frei ist und man nicht das Höchste als etwas Persönliches ansieht. Es ist wichtig, das nicht zu verwechseln.
Ist es eine Art Vorsichtsmaßnahme, sich auf einen Meister auszurichten, der nicht mehr im Körper ist, weil der nicht reagieren kann?
Weiß ich nicht, könnte sein, aber essentiell ist, wenn ich mich auf das Höchste ausrichte, egal mit welcher Motivation, hat es eine Wirkung auf mich, also oder auf jeden, der das tut. Und insofern transzendiert das nach und nach die ganzen Fluchtmechanismen oder die Versuche, irgendwas oder etwas zu entkommen. Insofern macht die Ausrichtung das alles, dass sie das korrigiert.
Wenn spirituelle Lehrer zum Beispiel Bilder von großen Meistern, sage ich jetzt mal, im Satsang stehen haben, ist das auch eine Art Ausrichtung auf die Energie von denen, oder?
Von wem jetzt? Von wem die Ausrichtung? Von denen, die dann die Bilder sehen oder von dem, der sie dahin hängt?
Von allen.
Von allen. Also es gibt verschiedene Gründe. Ich meine, es mag den Grund geben, dass man eben seinen Meister ehrt, wenn es denn einer ist von einem selbst. indem man das Bild dahinstellt und sich dafür bedankt. Das ist ja auch in der indischen Tradition so. Du weißt ja, bei Papaji war auch das Bild von Ramana da und mit Blumen behängt und auch mit Ritualen auch immer wieder geehrt. Es kann aber auch sein, dass es eine persönliche Geschichte ist des Lehrers, der eben das als Aushängeschild nutzt und sagt, so, ich bin toll, weil ich habe halt das Bild hier und das ist ein Meister von mir und oder ich bin ein Nachfolger dieser Meisterlinie in der Richtung.
Gibt es sowas?
Nein,
Nachfolger in der
nein,
Meisterlinie?
nein. Es gibt nur Resonanz. Mag sein, dass jemand mit einem Meister ist, zu dem er eine total starke Übereinstimmung hat oder Überschneidung in Form der Resonanz, aber ein Nachfolger in dem Sinne gibt es nicht. Jedes auftauchende Wesen ist eine ganz individuelle, eigenständige, in Anführungsstrichen eigenständige Ausdrucksform. Nein.
Trotzdem habe ich schon mal erlebt, dass jemand, der sich auf einen Meister beruht, wirklich dann im Ausdruck, also im Gesichtsausdruck oder von der energetischen Ausstrahlung her, ich weiß nicht, auf jeden Fall so wahrgenommen wurde von mir, wie dieser ursprüngliche Meister, auf den er sich bezog.
Ja, und das widerspricht dem nicht, was ich vorher sagte, nämlich da ist eine starke Resonanz dazu, oder auch ein Versuch, sich da zu überhöhen oder auch die Ausdrucksweisen mit zu übernehmen. Es gibt ja in Indien, gab es ja den Sai Baba bis vor einigen Jahren noch, und es gibt da jetzt in dieser Community oder außerhalb davon einen Nachfolger, der eben sagt, er ist jetzt, wie soll ich sagen? Er ist jetzt der Sai Baba und der läuft genauso durch die Gegend, benimmt sich genauso und drückt sich genauso aus. Ist aber schräg. Also ich empfinde das als sehr schräg. In dem Falle zumindest.
In der Osho-Kommune in Pune habe ich gehört, vor Jahren war es so, dass da ganz bewusst die Osho-Bilder abgehangen wurden, um die Leute von dem Bild irgendwie zu trennen und einfach ins Hiersein zu führen.
Ja, aber wie gesagt, das ist eine wertvolle Form der Ausrichtung, sowohl auf die Form eines Meisters als auch auf ein Bild davon. Für viele Menschen ist das total notwendig als Erinnerung und auch als Möglichkeit, sich darauf zu besinnen und zu erinnern, wenn man dem Meister, der möglichst noch lebt, nicht nah sein kann. Aber von Ramana sagt man ja auch, oder viele seiner Schüler, die ihn lebend gesehen haben, dass auch nachdem er nicht mehr da war, eben sie Teachings von ihm für sich erfahren haben oder dass da nach wie vor die Form noch wirkt, wie auch immer jenseits der Form. Und so ein Energiefeld, so ein starkes oder besonderes Energiefeld, was sehr frei ist in seinem Ausdruck, ist natürlich auch, wenn man sich darauf besinnt, nach wie vor wirksam. Nur ich empfinde einen persönlichen Kontakt, eine Resonanz und eine Widerspiegelung, die man dann zu einem solchen Lehrer oder Meister haben kann, als noch viel wertvoller und es ist noch viel intensiver und löst ganz anderes noch aus als eben das. Aber es ist durchaus legitim, das zu tun, sich ganz abstrakt auf jemanden zu besinnen, auch der nicht mehr im Körper ist. Weil er repräsentiert letzten Endes auch das Höchste. Und wenn ich da über diese Form dann Kontakt aufnehme dazu, schwingt das in mir und dann muss dieser Mensch, der das tut, für sich schauen, wie weit geht es jetzt? Wie weit geht es mit dieser Form von abstrakter Ausrichtung auf jemanden, der nicht mehr ist? Und wie weit komme ich damit?
Macht es einen Unterschied für die Ausrichtung, ob der Meister in einem männlichen oder weiblichen Körper ist?
Nein. Das sind einfach jeweils ja je nach Meister auch ein Unterschied zu den männlichen Körpern, jeweils andere Formen von Ausdruck, die sich dann zeigen. Es ist ja nie derselbe Ausdruck, der dann passiert, sondern der Ausdruck wird immer gefärbt durch die Prägungen, auch wenn sie sehr subtil sind, aber durch eben den ganz speziellen Ausdruck des jeweiligen Menschen spiegelt sich dann diese Qualität des Höchsten wider. Und das ist bei Mann und Frau nicht verschieden.
Aber es kann passieren, dass man das so als quasi sogar als Verliebtheit erlebt, sich auf einen Meister auszurichten oder als Mann auf eine Meisterin zum Beispiel.
Absolut, absolut, ja. Das kann passieren. Und Ja, das kann sehr schwierig werden, denjenigen davon zu lösen. Kann auch für den Meister oder Lehrer schwierig sein, sich davon zu lösen. Das sind keine einfachen Dinge. Es ist wichtig, dass man wirklich, wie ich schon gesagt, darauf hinweist, dass die Ausrichtung, selbst wenn sie auf einen Meister ist, sich letzten Endes auf das Höchste bezieht. Und die Form kann eine Hilfe sein, weil manche Menschen brauchen jemanden, zu dem sie sagen können, der drückt das aus, von dem ich der Ansicht bin, das ist Freiheit. Also, dass es Beispiele gibt, die das ausdrücken können, ist ja heute in Form von dem, was so in der Welt passiert, sind wir lange wir schon wieder da, ja kaum noch gegeben. Zu welchem Menschen kannst du das sagen? Dem würde ich vertrauen. Oder der sagt, was er meint. Oder der macht, was er sagt. Oder die. Ja. Oder der hat ein Hochschulzeugnis oder die und sagt, er hat es und hat es auch wirklich. Und so weiter. Und ja, das mag für den einen oder anderen ganz wichtig sein, weil das einfach die Art und Weise ist, wie sich das System in Transzendenz öffnen kann, sich erstmal noch auf eine Form beziehen. Das kann sein. Und wenn das in der Form auslöst, dass es zu mehr Transzendenz kommt, ist es, wie gesagt, für eine Weile okay und dann irgendwann muss man das auch transzendieren.
Und wenn das nicht passiert, kann es sein, dass du jemanden wegschickst auch.
Das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Ich habe jetzt gerade die Tage so ein Erlebnis mit einer Frau, bei der das ganz extrem ist. Und die würde ich jetzt nicht wegschicken. Aber der sage ich eben auch deutlich dann, dass es jetzt gut ist und dass es nicht darum geht, jemanden persönlich zu lieben. Aber es ist für manche Menschen, die traumatisiert sind, ist das ganz wichtig, dass sie das haben wenigstens. Ja.
Kannst du nochmal den Unterschied zwischen persönlicher Liebe oder Verliebtsein in jemanden und der Liebe zum Höchsten, die sich im Meister spiegelt, und ja, kannst du das nochmal präzisieren, den Unterschied?
Na, verliebt sein heißt eigentlich, dass man nicht in der Liebe ist, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man durch eine Beziehung, die ja niemals Liebe ausdrückt, im Sinne von Liebe selbst. Liebe selbst ist ja ungetrennt und ununterschieden von allem. Da gibt's von einem Scheinbaren, der jemand anderen liebt, zu jemand anderem gar keinen Unterschied. Also in einer Liebe zu einem Meister drückt sich, wenn es optimal läuft, diese Unterschiedslosigkeit aus, dass man sich selber als Liebe erfährt, als Effekt davon. Das finde ich sehr stimmig. Verliebtheit ist die Qualität, die natürlich von der Liebe immer etwas will. Und damit ist es nicht wirklich Liebe, sondern es ist ein Geschäft. Also da ist dann immer jemand, der sich als jemand sieht und der jemand anderen sieht, den er lieben kann und von dem er Liebe will. Und wenn ich von jemandem Liebe will, ist es keine Liebe.
Gut, ja. Möchtest du noch was abschließend zur Ausrichtung sagen? Oder hast du ja eben fast eigentlich schon?
Ja, gerne noch den letzten Satz, dass das Höchste, womit man nicht unbedingt beginnen kann, aber wer weiß, der eine oder andere mag das, der Ausrichtung eben, das ist, dass man sich ausrichtet um der Qualität willen und nicht um seiner selbst willen. Also und das ist, wie gesagt, eine hohe Anforderung, die schon in Richtung der Unmöglichkeit von Karma-Yoga geht, dass man meditiert und sich ausrichtet. Meditieren ist ja auch eine Ausrichtung, ohne dass man damit einen Zweck verfolgt. Also, dass man nicht den Zweck verfolgt, mit der Ausrichtung einen persönlichen Vorteil zu haben, sondern dass man die Qualität, auf die man sich ausrichtet, an sich so schätzt, dass man es einfach tun muss.
Ja, wenn man es einfach tun muss, ist am einfachsten, ne? Dann hat man auch
Ist
keine Wahl mehr.
am einfachsten und ist am
Abgesehen davon, dass man eh keine hat.
ist, genau, ist am besten, weil dann einfach dieser Ich-Faktor um dessen Auflösung oder um dessen Nicht-Identität und Nicht-Existenz es ja geht, die nicht die Hauptrolle spielt in dem Spiel der Ausrichtung.
Aber man kann sich nicht selbst überlisten, indem man sagt, okay, ich richte mich jetzt aus, weil ja, es könnte ja sein, dass es gut für mich ist.
Natürlich, also das ist immer in dieser Färbung drin, aber mit der Zeit der Ausrichtung, also wenn du das eine Weile praktizierst, dann fällt auch diese Idee von sich selbst, der einen Vorteil davon haben will, noch weg, weil der Vorteil in der Ausrichtung dann schon direkt auftaucht, weißt du? Also dann bist du nicht mehr ständig in dem Wollen und hoffentlich zeigt sich ständig irgendwas, sondern es zeigt sich schon. Und ja, in der Erfüllung vom Wunsch, wie gesagt, zeigt sich ja schon dann die Wunschlosigkeit. Und das ist der Zweck der Ausrichtung.
Ja, wenn die Qualität, die in der Ausrichtung sich zeigt, gesehen wird, dann ist das Bedürfnis von alleine da, sich auszurichten.
Genau. Und diesen Antrieb braucht es, um die Anziehung, die das Weltliche oder die persönlichen Themen normalerweise haben und die Definition, die dann daraus erwächst, um die gehen lassen zu können, beziehungsweise die fallen dann einfach weg. Ja.
Gut, dann denke ich, haben wir uns jetzt genug aufs Interview ausgerichtet.
Ja, ich habe mich auf die Kamera mehr ausgerichtet als auf dein Bild. Das Standbild. Und das Bild wechselt immer von links nach rechts. Dann kommt Werbung für Lufthansa im Moment gerade hier. Und alles schiebt sich nach links und wieder nach rechts. Also es war schon nicht einfach, mich darauf auszurichten, dass wir jetzt hier ein Interview haben.
Ja, du sollst ja auch deine Herausforderung
Genau,
haben.
ja.
Okay, lieber Moni, vielen Dank.
Ich danke dir auch.
Ja, okay, danke.
Ja, sehr gerne und dir danke auch und alles Gute.
Ja, okay.